Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Sie kennt ihren eigenen Klingelton nicht, weil sie niemand anruft, schreibt sie. Sie will Ohrenstöpsel gegen die eigenen Gedanken, schreibt sie. Und sie schreibt, obwohl ich kein arges Lampenfieber mehr empfinde, kriege ich immer pünktlich vor Lesung nervösen Dünnschiss. Stefanie Sargnagel, das ist jetzt zwar keine Lesung, aber wie geht's dir gerade, was so die Verdauung angeht?
Nein, im Moment habe ich eher Verstopfung, weil ich war in Rumänien bei einer Lesung und da habe ich mir irgendwas geholt, aber es geht schon wieder besser. Ich habe auch ein Gedicht drüber geschrieben. Aber, ja.
Über die Verstopfung?
Genau, ja.
Hast du das dabei oder kannst du rezitieren aus dem Kopf?
19.04.2016. Ich habe auch Verstopfung. Gestern habe ich was gemacht, das war wie ein großer brauner Stein. Es ist aus mir rausgefallen und hat die Keramik zerschlagen. Ich habe es aufgehoben und in den Bach gelegt, zu den anderen Steinen ins Bett. Über leuchtende grüne, blaue und rote Steine floss das klare Bachwasser. Nur mein brauner Stein leuchtete nicht, sondern zersetzte sich Stück für Stück, bis die Maiskörner hervorkamen, gelb wie die Sonne, vom Kuckerutzstand im Park. Erinnerungen aus Kluschner Bocker.
Eine Stunde Talk. Heute Abend ist Stefanie Sargnagel zu Gast, die unter anderem schreibt, Liebeskummer ist, wenn man beim Wichsen zu weinen beginnt. Da kommen einem die Tränen.
D-Radio Wissen.
Stefanie, am Anfang ist das bei uns immer so, ich mache nebenbei einen Umschlag auf. In diesem Umschlag stehen gleich drei mögliche Aktivitäten. Und die Herausforderung für dich ist, du sollst oder darfst dich für eine entscheiden.
Okay.
Also, drei Aktivitäten für und mit Stefanie Sargnagel. Erstens, mit einem Fremden aus der U-Bahn ein Bier trinken gehen. Er lädt ein.
Okay.
Wäre sowas für dich überhaupt denkbar, mit einem Fremden aus der U-Bahn Bier trinken
also
zu gehen?
Also es gibt ja in Wien so eine Legende, einen Typen, der jeden Tag durch die U4 geht und wildfremde Frauen fragt, darf ich sie auf ein Bier einladen? Das ist so eine Art Local Hero in Wien. Und ich habe sogar schon mal Ja gesagt, weil ich mich das interessiert hätte, wie das so wäre. Aber er ist offenbar, das dürfte nur irgendeine Neurose sein. Also auch auf die Antwort Ja ist er einfach nur weitergegangen und hat die nächste gefragt.
Das ist auch
also ich wäre offen dafür, ja.
Eine andere Möglichkeit wäre Shoppingtour. Du und ich,
ja?
Durch Wiens Mützengeschäfte, Zielobjekt, rote Baskenmütze.
Also jedes klassische Hutgeschäft hat diese Mütze, weil das so ein Klassiker ist, ja. Mir fällt jetzt eigentlich spontan keins mehr ein, weil meine Familie schenkt mir jetzt immer eine zu Weihnachten, jetzt habe ich schon lange keine mehr kaufen müssen.
Also du trägst die ja zumindest in der Öffentlichkeit und bei deinen Lesungen immer. Wie viele hast du von den roten?
Jetzt momentan habe ich eigentlich nur eine. Ich verliere sie halt immer regelmäßig und dann kaufe ich eine neue.
Ah, das heißt, dann entfällt aber auch so ein bisschen das Waschen.
Die kann man eh nicht wirklich waschen, weil sie so aus Wolle sind. Also die kann man nicht in die Waschmaschine geben, die müsste man in die Reinigung bringen. Aber natürlich wasche ich sie regelmäßig.
Dritte Möglichkeit wäre, wir gehen ins Kino, steht hier. Wir gucken zusammen die fabelhafte Welt der Amelie und zwar im Original, Stefanie zahlt. Hier steht auf Klammer auf, Hinweis an Sven, also an mich, Stefanie ist sauer auf Audrey Tautou. Ah, ich weiß, das habe ich irgendwo im Buch gelesen. Hier, Seite 10, 20. Februar 2014, schreibst du, früher gab es so einen Film, die autistische Welt der Valerie oder so. Wegen dem wollten alle Frauen plötzlich wie verschüchterte Mädchen ausschauen auf ihren Selfies. Sie rissen die Augen weit auf, fotografierten sich von oben und versicherten sich gegenseitig, dass sie auch so wie diese verträumte Chassili?
Chassili?
Was ist das? Ist das irgendwas?
Ach, das ist ja so eine Wortneuschöpfung. Also in Österreich ist ja Schas der Furz, also die Chassili.
Ah. Und seitdem macht dich Audrey Tautou ein bisschen aggro?
Ja, die wird halt immer für so Rollen eingesetzt von so verträumten kleinen Mädchen und ich weiß nicht genau, so richtig mein Ding ist das halt nicht.
Aber hat die nicht auch zusammen mit Tom Hanks die Da Vinci Code oder so eine Verfilmung von den Dan Brown Romanen mitgespielt? Da war sie doch nicht so.
Kann so sein, ja. Ich kenne jetzt nicht ihr ganzes Werk, aber es ist ein bisschen ein Trigger halt, ja.
Kino, für dich wichtig, ins Kino zu gehen?
Überhaupt nicht. Also ich bin noch nicht so filmaffin. Ich gehe meistens nur ins Kino, so aus ganz normale Langeweile. So was machen wir halt, gehen wir ins Kino und dann gehe ich meistens ins Lugner City Kino, also eher so ein Trash-Mainstream-Kino und schaue mir irgendwas Terminator auf 3D an oder so. Also bin nicht so die Cineastin in dem Sinn.
Ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen in Fitness, dass du 40 Mal unabsichtlich bereits Waterworld geguckt hast.
Ja, das liegt, glaube ich, am ORF, der wiederholt das komischerweise wahnsinnig oft. Also ich weiß nicht, warum ich das schon so oft gesehen habe.
Wahrscheinlich, wenn er einmal
läuft halt irgendwie 10 Mal pro Jahr.
Wenn er einmal die Rechte geklärt hat, muss es auch ein paar Mal senden können.
Ja, eben. Und der lief ja nicht so gut. Vielleicht ist das einzige Einkommen davon, der österreichische Rundfunk.
Wenn du dich entscheiden müsstest, also mit dem Fremden Bier trinken gehen in der U-Bahn, eine Shoppingtour durch Wien oder Fabelhafte Welt der Amelie im Kino gucken, wofür würdest du dich entscheiden?
Also natürlich für das Bier trinken mit dem Fremden, weil dann passiert ja irgendwas. Da gibt es irgendwas, was man erleben kann. Das ist auf jeden Fall spannender.
Du könntest ihn ja einladen.
Ja, ich habe mir eh schon mal gefragt, soll ich ihn fragen, aber er ist eben sehr schüchtern. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe ihn mal in meiner Stammkneipe gesehen mit einer Frau und bei der hat das offenbar funktioniert. Also vielleicht war ich einfach ein bisschen zu angsteinflößend für ihn. Also einmal dürfte eine Frau das schon geschafft haben, aber sie haben Wein getrunken, komischerweise. Also es war ein bisschen absurd.
Vielleicht
verträgt
schon,
er gar kein Bier.
Vielleicht war es auch das dritte Problem. Getränk schon, dass sie schon beim Wein angekommen waren oder so. Mm. Okay, wäre ein Versuch wert. Stefanie, du gibst ab und zu momentan auch immer noch Lesungen aus Fitness. Hast du einen festen Text, mit dem du anfängst an den Abenden oder entscheidest du das kurz vorher?
Es ist unterschiedlich in Deutschland. Also ich lese sehr gerne so Texte über österreichische C-Promis. Die tue ich zum Beispiel in Deutschland, lese ich die nicht vor. Aber ich fange halt meistens chronologisch an bei Binge Living mit einem Text. Ja, da nehme ich meistens denselben, so einen guten Einstiegstext.
Kannst du uns einmal ein Beispiel geben? Hast du den dabei zufällig?
Ich habe das Buch vor mir liegen, ich kann schauen. Da. Ja, also ich kann den vorlesen, wenn du möchtest.
Gerne.
Das ist der Text, mit dem ich oft anfange. Dann sage ich immer dazu, ja, dass ich eben 10 Jahre Kunst studiert habe und deshalb auch immer ein bisschen in der Zeit so einen Hass auf Kunststudenten entwickelt habe und dass das halt das Motiv des Textes ist. Und dann lese ich halt vor, 12.09.2010, ich würde so gern Ghetto-Rapperin werden und dann will ich ein Video drehen, wo ich Kunststudenten mit ihren Staffeleien verprügel und Schulkindern auf die Schultaschen trete und Bobos mit Balsamico-Reduktion die Zähne einschlage und Leute mit ihren Beuteltaschen erwürge und ihnen lachend ihre iPhones wegnehme und ihnen ihre scheiß Brillen kaputt mache. Und dann gehe ich vor die Vinothek und schieb den Hurenkindern ihre Rotweinflaschen tief in den Hals hinein und schrei, sauf, sauf aus, du Sau, Chateau Ghetto, du Hurenkind. Ja.
Und dann bleiben die Leute.
Ja, dann ist so ein bisschen das Interesse mal geweckt, was da noch so kommt. Ah, die Leute kommen ja, also die wissen ja meistens schon, was sie erwartet. Zahlen ja mittlerweile Eintritt und so.
Das heißt aber, ist das für dich auch tatsächlich, um in Stimmung zu kommen oder vor allen Dingen, um dem Publikum einmal nochmal zu sagen, okay, selbst wenn ihr mich kennt, das ist das, was ihr jetzt erwarten müsst?
Nein, das ist ein guter Text, wo man so ein bisschen schimpfen, das weckt einen ein bisschen auf und dann geht's gleich weiter. Also ist ein bisschen so, hat einen guten Rhythmus.
Das heißt, gute Texte haben für dich einen guten Rhythmus und sind zum Schimpfen? Oder woher weißt du für dich, ah, das habe ich jetzt geschrieben, das ist gut?
Ich kann das jetzt nicht so einen klaren Parameter festmachen. Aber Rhythmus ist zum Beispiel schon wichtig. Ich habe das Gefühl, das fällt den Leuten oft gar nicht auf. Also, dass da ein gewisser Rhythmus halt auch mitspielt. Aber wenn ich in einer guten Stimmung bin irgendwie, dann habe ich das Gefühl, dann kommt auch ein guter Text raus. Also ich kann jetzt nicht sagen, was daran, also wenn es mich selber zum Lachen bringt, finde ich es am besten. Aber das passiert immer seltener, ja.
Warum? Weil du so viel schon gesehen hast oder warum ist das mit dem Lachen?
Vielleicht, weil es immer mehr zu einem Beruf wird und so und da lacht man halt irgendwie weniger. So wie im Callcenter, da habe ich über die Anrufe auch nicht gelacht, also über die schrägen Anrufe, die ich da mitgeschrieben habe immer. Die fanden die anderen immer ganz witzig, wenn man sie erzählt hat, aber selber findet man es dann eigentlich nicht mehr witzig, wenn es der eigene Job ist.
Worüber lachst du denn?
Ich lache eigentlich nur über ganz, ganz harte und bösartige Sachen, ist mir aufgefallen. Also da, wo die anderen Menschen schon eher weinen, da lache ich halt.
Zum Beispiel?
Ja. Wenn Leute so ihre humoristisch ihre eigene Verzweiflung so auf ganz, ganz arge Art zum Ausdruck bringen, das gefällt mir immer sehr. Das spricht mich einfach an, da muss ich halt sehr viel lachen. Sehr schwarze, böse Sachen, ja.
Das heißt, zu wem gehst du selbst?
Aber nicht so Schadenfreude in dem Sinn, sondern eher...
Bösartig.
Ja, so Tragikomik.
Aber gibt es da Künstler, wo du im Zweifelsfall auch sagen würdest, da kaufst du dir selbst ein Ticket, um hinzugehen?
Ja, Heinz Strunk zum Beispiel. Ich finde auch so amerikanische Comedians, so Louis C.K. oder Amy Schumer halt auch ganz gut. Ja, es fällt mir. Meine absolute Lieblingsserie ist die britische Show Peep Show. Also das ist wirklich, da muss ich wahnsinnig viel lachen. Das
Warum? Erklär kurz.
Das ist eben auch so, also da geht es um die Protagonisten, sind halt auch so ein sehr spießiger Typ und ein eher so Slacker-Typ, der viele Drogen nimmt und man hört immer ihre inneren Monologe und sie sind einfach keine guten Menschen und das wird halt durch ihre Gedanken, die dann immer eingespielt werden, immer klar. Und es ist einfach wahnsinnig komisch. Also ich kann es jetzt gar nicht so zusammenfassen. Es ist halt eben auch sehr tragisch komisch, ja.
Bobo.
Genau, in Deutschland erkläre ich das auch immer, weil ja. In Wien wird das ja inflationär verwendet, in Deutschland nicht so
stark.
Das ist
diese Mischung aus Bohème und Bourgeois, richtig?
Genau, ja. So, eben so kann man sagen, so Grafikdesigner, die in schöne kreative Viertel ziehen oder sich da so eine Dachwohnung kaufen und damit eben die Gegenden gentrifizieren. Und in Wien wird das halt ganz stark verwendet, der Bobo, als so Beschimpfung. Ja.
Und das ist für dich eine Hassfigur, der Bobo?
Eine von vielen. Also ich hasse ihn jetzt gar nicht so. Ich will ja selber ganz gerne mal ein Bobo werden. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal in diese Gehaltsklasse aufsteige und so und eine Eigentumswohnung habe in einem schönen Viertel. Aber es ist eine, also ich hasse ihn. Also ich hasse ihn nicht mehr als andere Sachen. Ich finde alles ein bisschen lächerlich, also nicht nur die Bobos.
Ich habe in Fitness, steht auf Seite 53, ein Eintrag vom 22. Mai 2014. Da steht, gestern waren auch minderjährige Mädchen auf meiner Lesung, die, nachdem sie mit mir geredet haben, so unterdrückt gekreischt haben, als hätten sie gerade Justin Bieber gelutscht.
Ja, ja, so, das war...
Sowas passiert dir?
Das ist mir damals zum ersten Mal passiert, ja, das waren so richtige Fangirls und das fand ich ganz witzig, weil das war noch in einer Zeit, wo ich eher mein erweiterter Bekanntenkreis und ich noch sehr underground war und das waren so die ersten richtigen Fangirls, haben mich halt sehr überrascht. Das ist ja nicht böse gemeint, ich habe mich gefreut darüber.
So ist das gemeint. Das heißt aber so, deine emotionale Grundhaltung ist eher, weiß ich nicht, kritisch oder eher humorvoll oder bösartig, wie würdest du das selbst beschreiben?
Also ich finde mich eigentlich nicht sehr bösartig. Ich habe das Gefühl, manchmal werden meine Texte böser gelesen, als ich sie mir denke. Das ist durchaus oft manchmal so einfach eine Amüsiertheit und eigentlich schon eine Menschenliebe dabei. Und ich habe das Gefühl, wenn Leute die Texte sehr böse finden, ist das eigentlich eher, weil sie so böse sind. Also ich lese die eigentlich ganz anders. Aber ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich sehe sehr, bin sehr empfindlich auf das Lächerliche und da muss ich mich halt drüber lustig machen, vor allem so Heuchelei und Unaufrichtigkeit und ja, solche Sachen sind halt Dinge, die mich halt irgendwie stimulieren, glaube ich.
Stefanie, ich habe auf Seite 61 den Eintrag gelesen, also in Fitness, immer wenn ich viel Bier getrunken und viel Fleisch gegessen habe, riecht es auf meinem Klo wie früher am Klo von meinem Onkel Beppi.
Mhm, ja.
Versöhnt dich das so ein bisschen, das wollte ich gerade fragen, versöhnt dich das so ein bisschen mit den Erlebnissen mit Beppi von früher?
Der Onkel Beppi war ein sehr lustiger Onkel, also halt so sehr trinkfest. Also er hat den ganzen Tag nur Bier getrunken und Speck gegessen, aber sehr kinderlieb und so. Und ich denke mir immer bei ihm, der war eigentlich Alkoholiker, aber dadurch, dass er am Dorf war, war das alles sehr gut integriert. Ich glaube, in der Stadt wäre er so isoliert in einer Einzimmerwohnung, hätte er so vor sich hingelebt, sehr einsam, aber in dem Dorf war halt der lustige Trinker und Also ich mochte den immer sehr gern, den Onkel Beppi.
Was sagt deine Familie dazu, dass du sie so an die Öffentlichkeit auch ein bisschen ziehst mit den Texten?
Ich kläre das immer mit denen ab, ob das ein Problem ist für sie. Ich muss auch sagen, seit es so viel Reichweite bekommen hat, mache ich das immer weniger. Also. Aber ich habe das schon immer abgeklärt und meine Familie hat ja auch das ist ja auch der Familienhumor, also die finden das schon auch witzig und so. Und sie kommen auch zu den Lesungen und lachen immer sehr viel, wenn gerade eine Stelle kommt, die so die Familiengeschichte bearbeitet. Aber ich muss sagen, also so generell über Menschen schreiben, tue ich, die aus meinem echten Umfeld sind, tue ich immer weniger, je breiter
bekannter du wirst.
Geworden ist. Ja.
Wo kommst du ursprünglich her? Du bist Wienerin von Hause aus?
Genau, ich bin in Wien aufgewachsen. Aber ich war auch sehr viel, also meine Familie hat einen Bauernhof und ich war dort einfach auch sehr viel. Also ich habe am Dorfleben auch ein bisschen teilgenommen, sozusagen.
Dann sag mal kurz drei Sätze. Also wie kommt man dann irgendwann in die Kunstklasse von Daniel Richter? Also wie geht das?
Ja, also ich meine, ich habe immer schon gern gezeichnet und so und ich mein Ex-Freund hat damals gemeint, bewirb dich doch dort, weil ich hatte irgendwie kein Abitur, ich hatte gerade Schule abgebrochen und mit der Abendschule lief es auch nicht so und dann habe ich mich halt am Tag des Anmeldeschlusses, habe ich halt meine ganzen Zeichnungen aus den Schulheften rausgerissen und in eine Plastiktüte gegeben und habe es schon halt abgegeben, kurz vor Schluss und dann hat halt Daniel Richter und Amelie von Wulfen meinten halt, ob ich in ihre Klassen will und dann dachte ich mir, cool, jetzt bin ich doch Studentin. Ich habe immer Interesse gehabt, irgendwie was Kreatives zu machen die ganze Zeit. Aber es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt so bildende Künstlerin mein Traumjob gewesen wäre. Also ich wollte eigentlich immer eher sowas Angewandtes eher machen. Irgendwas Kreatives, wo man halt einen Job hat, einen ganz normalen. Aber ich habe mich schon gefreut, wie ich angenommen wurde. Aber es war jetzt nicht so mein Lebensziel oder sowas.
Das war wann?
Puh, 2006 oder so, ja.
Denn es gibt diesen einen Text, wo drin steht, ich sollte mal mein Kunstuni-Diplom machen, damit ich mich endlich im Callcenter als Magister melden kann.
Ja.
Das heißt, du hast es nie zu Ende gemacht?
Nicht wirklich. Ich muss auch sagen, ich habe das Studium, also ich habe manchmal so Vorlesungen besucht, aber meistens nur so einmal und dann bin ich nicht mehr hin. Also ich war nie so richtig unitauglich. Ich habe mich auch immer so fremd geschämt für die anderen Studenten, wenn sie irgendwie ganz eigenartige Fragen gestellt haben. Also ich war irgendwie nicht so tauglich für den Unibetrieb, aber ich war halt sehr viel einfach so dort bei den Klassentreffen und habe halt ja so Bier getrunken und auf der Couch gesessen. Und ich habe das Gefühl, dadurch habe ich auch irgendwas mitbekommen von der Universität, ja.
Aber irgendwie nicht das Bedürfnis, nochmal zu sagen, hey, den Abschluss zu machen, um den auch in der Tasche zu haben?
Ich habe es probiert, das ist irgendwie nicht so, ich bin irgendwie nicht so unitauglich und es läuft eigentlich auch so ganz gut. Also die einzige Motivation wäre vielleicht, weil ich kein Abitur habe, so ein Kunstdiplom ist halt gleichwertig, also von einem Hochschulabschluss und dann könnte ich vielleicht noch was Vernünftiges machen, aber oder zum Beispiel, um als Zeichenlehrerin an Schulen zu arbeiten, falls das halt nicht mehr so läuft mit dem Rest. Das wäre eigentlich die einzige Motivation. Aber kann ich eh jederzeit wieder weitermachen, wenn ich Lust dazu habe.
Okay, das ist auch nichts, was dir jetzt gerade irgendwie Sorge macht, dass du dich da um die Zukunft mehr kümmern
müsstest. Ich bin relativ sorglos, was solche Dinge betrifft, glaube ich, ja.
Weil?
Ich weiß nicht genau, warum, so genetisch oder so.
Und wenn du sagst, du warst irgendwie nicht für die Uni gemacht, also keine Ahnung, ist das eine Frage von Disziplin oder?
Disziplin, ja, würde ich schon sagen. So Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, solche Dinge, ja.
Wie kommst du auf deine Texte dann? Also gehst du dann zu den Klassentreffen oder so, trinkst Bier mit oder fährst hier, ich glaube, es gibt x Texte, die sich rund um die Straßenbahnlinie 6 irgendwie drehen in Wien. Also du setzt dich dann einfach irgendwo hin und beobachtest oder wie gehst du vor?
Ich mache einfach meinen Alltag und wenn mir dann nebenbei was auffällt oder einfällt, dann tippe ich es halt schnell mal ins Handy. Also das ist jetzt nicht so, ich suche da jetzt nicht nach irgendwas oder so. Also meistens, wenn man so ein bisschen den Tag hineinlebt und die Gedanken schweifen lässt, dann fällt einem eh viel ein. Ich habe immer gemerkt, je mehr Termine ich habe und je mehr das zu einer Karriere wird, desto weniger ist mir eine Zeit eingefallen, weil halt bei Terminen und so erlebt man nicht wirklich sehr viel, als wenn man sich einfach so durch den Tag treiben lässt und so seinen Impulsen folgt. Ja.
Hast du das irgendwann wieder anpassen können? Weniger Termine gemacht, mehr treiben lassen?
Ja, na jetzt in letzter Zeit beantworte ich fast keine E-Mails mehr und habe wieder viele Ideen, ja.
Woran arbeitest du gerade?
Arbeiten, das ist mehr so ein
Woran?
Prozess. Ja. So, also, naja, also ich meine, ich werde irgendwann mal ein Buch machen. Also ich arbeite an nichts. Ich habe im Juni und wieder, also ich habe wieder ein paar Lesungen im Mai und im Juni habe ich sehr viele verschiedene Termine wieder. Also ich arbeite im Moment jetzt in dem Sinne nicht, also mein ganzes, also dieses ganze Texte online stellen ist ja eigentlich meine Arbeit und das mache ich eigentlich ununterbrochen, also ja.
Zieht es dich nochmal zurück ins Callcenter?
Also ich habe dort ja gekündigt, weil es sich einfach zeitlich nicht mehr ausging, weil ich eigentlich genug zu tun habe und auch genug Angebote habe, momentan etwas zu tun. Also an sich hätte ich, also meine Traumexistenz wäre eigentlich so 20 Stunden einen komplett sinnlosen, unanstrengenden Job zu machen, dafür 1.000 Euro zu kriegen und dann wäre ich eigentlich schon zufrieden und würde das an. Aber dadurch, dass ich da so viele Angebote bekommen habe, ging es halt auch nicht mehr wirklich aus. Und es war auch zu wenig Geld. Also so. Aber mehr als 20 Stunden könnte ich sowieso nicht. Also
wie wählst du deine Jobs aus, wenn du sagst, du hast gerade viele Anfragen und kannst viel machen? Wo sagst du zu, wo sagst du ab?
Ich sage eigentlich im Großen und Ganzen überall zu, außer Auftragstexte sage ich doch relativ oft ab, weil ich erzähle gerne aus meinem Alltag über mich, aber ich wurde zum Beispiel gefragt, ob ich halt über Wien als Einwanderungsstadt schreiben will. Und dann denke ich mir, da müsste ich jetzt so viel recherchieren und das ist nicht, ich sehe mich da, als hätte ich da zu wenig Expertise. Also so Auftragstexte, das macht mir auch keinen Spaß, das stresst mich sehr und das sage ich dann oft ab. Aber ansonsten im Großen und Ganzen sage ich das meiste eigentlich zu, ja.
Ist das
vor allem Illustrationsaufträge nehme ich eigentlich sehr gerne an, das ist eher mein Ding.
Ist das für dich noch reizvoller als das Texten, das Malen oder Zeichnen?
Es ist für mich entspannender. Also wenn ich einen Zeichenauftrag habe, dann setze ich mich hin, mache das eine Stunde und es ist irgendwie eine entspannende Tätigkeit für mich zu zeichnen. Und es ist irgendwie intuitiver. Man fängt einfach an und dann entsteht irgendwas und man ist so überrascht selbst davon, was da entstanden ist. Und Schreiben ist halt sehr intellektuell und man muss sehr viel grübeln die ganze Zeit. Und ich sitze dann auch sehr angestrengt vom Laptop und Rauchkette und es stresst mich irgendwie. Also da finde ich Zeichnen die angenehmere, intuitivere Tätigkeit.
Hast du einen Lieblingstext oder einen Lieblings-Zwei- oder Dreizeiler, der kurz präzise ist, wo du sagst, den magst du selbst immer noch, auch wenn du den schon mehrmals zur Aufführung gebracht hast?
Ich mag eigentlich alle Texte ganz gern. Klar, wenn ich sie sehr viel lese, dann dann bin ich auch schon ein bisschen gelangweilt davon. Ja, ich mag zum Beispiel diesen Text über Tirol, den ich da gerade vor mir sehe. Oder ich habe so einen Text geschrieben über den Julia Engelmann-Text, der damals so viel geteilt wurde.
Das ist der mit Wenn wir alt sind, Baby.
Ja, genau.
Hast du
ja.
den gerade mal da?
Ich müsste ihn suchen, aber ich weiß nicht, ob er so radiotauglich ist. Er ist sehr fäkal und so. Ja, also da habe ich ihn, ja. Okay. Also eben dieser Text ist entstanden, weil sehr viele in meinem Freundeskreis auch dieses Julia, also Freundes- und Bekanntenkreis, dieses Julia Engelmann-Video geteilt haben. Und mich hat das eben nicht so angesprochen, weil ich dachte mir, es ist eigentlich seltsam, dass eine 20-jährige Studentin anderen 20-jährigen Studenten erzählt, dass sie mal leben sollen und mal bis 3 Uhr in der Früh aufbleiben sollen und so und mal die Vorlesung schwänzen und einen Kaffee trinken gehen beim Starbucks oder sowas. Und das habe ich irgendwie irritiert. Und dann habe ich halt so meinen eigenen Text geschrieben. 2.12.2014. Scheiß aufs Gymnasium, Baby. Geh ins Beisel ums Eck und sauf, bis du umfallst. Denn eines Tages werden wir alt sein und irgendwas bla erzählen. Spiel Bob Marley in der Jukebox, Baby, und dann fick ein Junkie am U-Bahn-Klo. Denn eines Tages werden wir alt sein und dann wollen wir irgendwas erzählen und so. Und dann sperr dich ein paar Tage daheim ein und dann geh aus der Wohnung und leg dich auf den Gehsteig, wenn's regnet. Mit dem Gesicht zum Boden, Baby. Und schläg den Beton, schläg das ganze Nasse auf und schau, wie's schmeckt, Baby. Und dann mach Schluss mit wem. Oder geh in den Tiergarten und schau dir den Ameisenbären an. Oder die Böcke, die Rinder, die Echsen, Baby. Sag was Falsches, strebe Misserfolg an, versage absichtlich nur so, Baby. Denn eines Tages werden wir alt sein und zu erzählen. Schwänz die Uni-Vorlesung, geh deinen Opa besuchen und blas ihm ein unter der Krankenhausdecke, während er schläft und nimm ein bisschen Sperma am Finger, Baby, und setz dich ans Fensterbrett, Baby, und lass die Sonne drauf scheinen, damit's glänzt. Fahr dem Typen im Bus eine Reihe vor dir mit den Fingern in die Haare, Baby. Schnorr 1 Euro, schnorr 10 Euro. Ritz dich, Baby, rauch eine Chick, bring wen Chi-Leute, versteck dich unterm Bett, brunst dich an, vergrab dein iPad im Park und grab's am nächsten Tag wieder aus, nur so, weil eines Tages alt sein, erzählen irgendwas. Mach mal durch, Baby, friss so viele Trips, bis die Wolken und alles lila ist, für immer. Oder bleib mal voll lang auf, bis 5 Uhr in der Früh, auf krass. Spring aus dem Fenster, Baby, rasier dich. Geh zum Psychiater, Baby, lass dir Benzoide verschreiben. Trau dich einfach.
Stefanie Sargnagel an Julia ja. Engelmann.
Eher an ihre Fans.
Genie und Personenkult ist einfach so lächerlich, außer bei mir halt, da finde ich das schon angebracht. Richtig?
Mhm, ja, genau, ja. Was also ich denke mir immer so, also bin noch nicht so ein Fan in dem Sinn. Mir fällt es immer schwer, so Leute so diesen Genie-Status anzuerkennen, weil ich immer so dieses Menschliche in ihnen sehe, mehr so ein bisschen das Lächerliche. Eben, aber bei mir finde ich schon irgendwie okay. Also. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich eher so, wenn ich mit sehr viel Lob überschüttet werde, dann denke ich mir eher so, ja, das ist übertrieben und es ist ja nicht so besonders, was ich mache. Aber also eher, wenn man mich angreift und wenn ich mit sehr viel Hass und Ablehnung konfrontiert bin, dann erhöht sich eigentlich eher mein Ego und dann denke ich mir, ich bin ein Genie, was soll das und so. Also es ist eher, also wenn man mich... wenn man mich größenwahnsinnig machen will, dann muss man mich eher also angreifen und kritisieren.
Weil dich das herausfordert?
Ja, dann bäumt sich irgendwas so in mir auf. Ich weiß nicht genau, das ist so.
Wie siehst du dich selbst? Also warum machst du das, was du machst?
Also ich eher sagen, aus Mitteilungsbedürfnis. Also bei mir ist das so, ich habe immer schon im Internet ganz viel gepostet und erzählt. Ich erzähle auch so im Freundeskreis viel. Also ich bin einfach jemand, der immer schon sehr viel Geschichten erzählt hat, auch in der Schule und so. Und ich mache es eigentlich... Es ist eine praktische Art, seine Kreativität auszudrücken, die ganze Zeit. Also ich habe halt ein Ausdrucksbedürfnis offenbar und mir macht es halt Spaß, mich amüsiert und wenn es andere amüsiert, dann ist das irgendwie praktisch, also dann sind alle zufrieden.
Bist du das wirklich oder ist das eine, sagen wir mal, Masche, Kunstfigur, von der du gesehen hast, dass sie auch gut funktioniert und deshalb bespielst du die auch?
Schwierig zu sagen. Also es war schon in erster Linie ein Facebook-Account, den ich für Freunde betrieben habe, wie alle anderen auch. Und da habe ich das eigentlich nicht als Kunstfigur gesehen und habe auch die Frage nicht ganz verstanden, weil es war einfach das, was ich halt auf Facebook schreibe in meiner Zeit. Jetzt, wo es lauter Fremde lesen, die da auch sehr viel reinprojizieren und die mich ja persönlich nicht kennen, sehe ich da schon eine Art Kunstfigur darin. Aber irgendwie ist jeder im Internet ja ein bisschen eine Kunstfigur. Also ich würde sagen, wenn ich im Internet Text schreibe, sind das eher so meine ungefilterten Gedanken, die ich vielleicht im Alltag so nur unter Freunden äußern würde und nicht Fremden gegenüber. Na, ich meine, nur wenn man mit einer Person redet, die man nicht so gut kennt, dann kommuniziert man ja und tastet sich erstmal ran. Und das im Internet ist aber mehr so mein innerer Monolog. Also man sagt einer Person, die man nicht so gut kennt, ja nicht, das ist ja auch sehr unhöflich, wenn man der sagen würde, was man jetzt genau denkt über sie. Zum Beispiel, man kann ja denken, was hat die da für ein Pickel im Gesicht, das sagt man ja nicht. Aber im Internet ist es halt mehr ein Bewusstseinsstrom, ein innerer Monolog, der jetzt nicht auf mit einem direkten, also Menschen mit einer Person direkt kommuniziert. Ja.
Du schreibst, man kann alles erreichen, was man will, wenn man nur stark genug an sich selbst zweifelt.
Mhm.
Wie viel Zweifel ist bei dir dabei?
Ja, also ich fühle mich manchmal recht unangreifbar von Kritik oder so, weil ich mir das denke, dass ich mir das meiste eh schon selber gedacht habe. Also die Dinge, die man mir vorwerfen könnte, die werfe ich mir ja eh permanent selber vor. Also ich habe das Gefühl, also oder es ist auch so eine, hat sehr viel mit Selbstironie zu tun. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, das ist total egozentrisch, dann denke ich mir so, ja, darüber mache ich mich eh die ganze Zeit lustig, dass das total egomanisch ist, was ich mache. Also das ist jetzt nicht, damit kann man mich jetzt nicht groß angreifen, das ist mir auch irgendwo klar oder so. Und ich muss sagen, also in meinem Bekanntenkreis oder in diesen Künstlerkreisen, die ich da kennengelernt habe, finde ich auch die Leute eigentlich am besten, die meistens völlig von Selbstzweifel zerfressen sind. Also irgendwie, die finde ich, also die Leute, die ich für am talentiertesten halte, sind meistens die dann oft auch gar nichts, dann eigentlich eh leider eher nichts erreichen, wenn sie zu viele Selbstzweifel haben. Also zu viel, ein bisschen Größenwahn muss das schon auch regulieren, sonst wird es halt gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die ich am meisten schätze in ihrem Schaffen, die sind auch am selbstkritischsten. Ja.
Lass uns zum Schluss auf die Zukunft gucken. Was sind deine Pläne? Was kommt jetzt?
Meine Pläne? Also sind so alle. Ich habe eigentlich nicht so wirklich Pläne. Ich habe eben genug Aufträge, die ich abarbeiten muss und dann freue ich mich immer, wenn ich halt nichts tun muss. Also ich bin auch sehr zufrieden, wenn ich einfach in den Tag hineinleben kann und es wird halt ein neues Buch geben nächstes Jahr und das ist eigentlich so das große Damoklesschwert, das über mir schwebt. Aber ansonsten habe ich keine großen Pläne.
Warum Damoklesschwert? Hast du die Texte noch nicht beisammen? Oder wird es ein Roman oder was machst du?
Ja, es ist halt die Frage, ob ich nicht einen langen Fließtext daraus mache und das ist eben etwas. Also das ist halt so immer mit so, wenn man so textet oder so vom Schreiben lebt, das ist halt immer irgendwie, man schreibt es dann meistens eh in 2 Tagen oder in 10 Minuten oder in einer Woche, aber es schwebt dann halt trotzdem ein Jahr über einem und man denkt jeden Tag daran. Also deswegen Damoklesschwert.
Das macht es anstrengend für dich.
Ja, genau. Also da ist dann manchmal so ein 9-to-5-Job auch nicht so schlecht. Da arbeitet man halt irgendwas. Ich meine, 9-to-5 ist zu lang, aber Callcenter, da arbeitet man halt was und dann ist man halt fertig und ist davon unbelastet und kann sich auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren, wie spazieren gehen und Freunde treffen und kuscheln und sowas. Ja.
Kuscheln ist schon wichtig.
Ja, sicher. Ich bin sehr liebesbedürftig.
Ja, weil du, ich glaube, einen Text gibt es über diesen Göttergatten, ne, wo du dich so über den Göga irgendwie wahnsinnig lustig. Ich weiß gar nicht, ob du den, liest du den, wenn du liest? Also liest du den anderen noch vor oder ist das so ein Text, der immer rausfällt?
Ich lese halt, das sind ja sehr viele Texte, ja. Ich lese halt bestimmte vor, da habe ich gemerkt, die funktionieren und da bleibe ich jetzt meistens dabei, aber ich könnte immer wieder was Neues ausprobieren. Ich fand ja die Abkürzung witzig, also diese
Göga.
Sprache in Rezeptforen und so.
Das ist der Göga. Göga.
Ja. Ja. Hobbys, hab's für Göger gemacht.
Hobbys habe ich gesehen, Lasagne, Cordon Bleu und Schweinebraten sind deine Hobbys.
Genau, ja.
Mhm. In der Reihenfolge?
Ja, ist so mein Interessensspektrum. Mhm.
Welcher Text funktioniert besonders gut auf der Bühne? Ich meine, das ist ja immer so eine Frage, wenn man schon 10 Texte gehört hat, funktioniert der 11. vielleicht besonders gut oder besonders schlecht oder so, aber welcher Text funktioniert geil?
Ich muss sagen, also, am besten funktionieren oft so gar nicht die Dinge, die ich am lustigsten finde, weil das oft Dinge sind, die jetzt nicht so vorlesetauglich sind, weil wenn es schwierigere Pointen sind, dann versteht man es, wenn man es selber liest, aber nicht unbedingt gleich, wenn man es vorgelesen kriegt. Also es sind oft, finde ich, so die einfacheren, fast schon ein bisschen platteren Witze, die eigentlich am besten funktionieren zum Vorlesen. Und natürlich diese Callcenter-Dialoge, die ich dann halt vorlese, also wie ich halt die Anrufer in meinem Callcenter halt, also wie die Erlebnisse mit ihnen waren. Also da habe ich immer so die Dialoge abgeschrieben, die mir dort passiert sind. Und das lässt sich auch gut vorlesen. Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das findest du eigentlich total witzig, aber es funktioniert nie auf der Bühne?
Ja, also ich hatte so einen Text darüber, dass ich so die Blusen von so 50-jährigen Frauen, da gibt es ja so weite Blusen, die es zum Beispiel bei Adlermoden gibt und die irgendwie so, das sind dann so Frauen, die einem gar nicht auffallen. Das sind so diese normalen Hausfrauen-Mama-Typen. Aber diese Blusen haben eigentlich total schräge, abstrakte Muster, wenn man sie näher betrachtet. Und total eigenartige, also wenn man das malen würde und so, das wäre eigentlich schräg. Und, Und diese Muster sollen aber dazu beitragen, dass die Frauen ein bisschen verschwinden, weil ihre Körper finden sie wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv und dann tragen sie eben diese weiten Blusen. Und da habe ich mal dazu aufgefordert, man soll doch einfach diesen Blusen, diesen abstrakten Muster extra viel Aufmerksamkeit widmen und sie vielleicht mal abzeichnen. Und das finde ich wahnsinnig lustig, aber ich merke, das kommt überhaupt nicht an. Also es ist oft so, dass ich Sachen, die ich extrem lustig finde, dass die gar nicht so gut funktionieren beim Publikum sozusagen, ja.
Ich soll dich auch an einer Kollegin zum Abschluss bitten, dass du einmal österreichische Mehlspeisen aufsagst.
Ich muss es erst suchen. Also es ist ein Text,
ich dachte, den
ich auch immer vorlese.
Ich dachte, du kennst dein Buch wenigstens.
Wie?
Ich dachte, du kennst dein Buch wenigstens.
Kenn ich's nicht. Nein, ich weiß ungefähr, dass es etwas hinten ist und ich lese es auch manchmal vor. Deswegen weiß ich, dass es markiert ist, aber ich muss nur schauen, ob ich es finde. Da. 24.03.2015. Ich möchte eine Entspannungs-CD, in der alte Frauen Mehlspeisennamen sagen. So Nussspitz, Topfentorte, Zwetschgentraum, Himbeerbusserl, Gustoschnitte. Ja.
Das funktioniert auf der
Das
Bühne.
Würde mich sehr entspannen, weil ich weiß nicht, wenn man so alte Leute zu Kuchen essen sieht, ich finde das immer so, wow, dieser Kuchen ist jetzt sowas ganz Besonderes und ja, so ein Genuss irgendwie, so ein schöner Genuss.
Den kann man so bei wegdösen.
Ja, ja.
Womit hörst du auf?
Ja, ein Text, den ich sehr gut mag, wo ich aber auch sagen muss, der kommt meistens nicht so gut. Also,
aber dann ist
der
vorbei.
Große Lacher ist das nie, aber ich mag den irgendwie. Also da habe ich eben auf Dreisat eine Kurzdoku gesehen über das Phänomen des Coachings. So Coachen, so Firmencoachs, Lebenscoachs. Aber es gibt eben nicht wirklich eine, glaube ich, fundierte wissenschaftliche Grundlage dafür. Und ich habe dann den Text geschrieben, weil das haben sie dort gesagt. 1.10.2015. Ein Grund dafür, warum es so viele Coaching-Ausbildungen gibt, ist, dass viele Coaches vom Coaching nicht leben können und daher andere zu Coaches ausbilden. Ein Schneeballsystem, in dem eines Tages alle Menschen auf der Welt Coaches sind und alles Leben auf dem Planeten ein einziges Outdoor-Coaching. Ja, das lese ich immer zum Abschluss, um die Leute mit einer großen Zukunftsangst zu belasten.
Ja. Und das findest du lustig, weil?
Weil ich die Vorstellung, also ich mag einfach das Bild sehr gern, weil ich mir vorstelle, dass alle Menschen auf der Straße nur noch irgendwelche Outdoor-Coaching-Programme machen. Also mich amüsiert das einfach, wenn ich mir das vorstelle, finde ich es halt sehr lustig, aber es funktioniert zum Vorlesen, also der Lacher ist das nie, aber ich muss auch mal die Sachen vorlesen, die ich mag und nicht nur ein Publikumshure sein. Also, ja.
Wenn du selbst ein Thema hättest, mit dem du zum Coach gehen würdest, was wäre das?
Vielleicht sowas aufräumen oder so. Also ich bin sehr schlecht in Ordnung halten, sehr unordentlich und da würde ich so einen Aufräumcoach oder sowas, wenn es sowas gibt.
Was mich noch sehr beeindruckt hat, das muss ich zum Schluss noch sagen, ist die Rückseite des Covers.
Aha, was ist
das? Cover ist ist dieses nicht identifizierbare Stück Fleisch.
Das ist mein Freund in einer Pension am Land. Also da war so ein Wandtattoo im Hintergrund und da habe ich ihn fotografiert.
Mit Sonnenblumen, ne?
Ja.
Ja, dann ist das natürlich sehr ästhetisch. Und hinten drauf, neben den normalen Dingen, steht einfach nur Hallo.
Ja.
Warum?
Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so catchy. Man nimmt so freundlich, wenn er ein Buch so begrüßt. Ich dachte mir, jemand kommt in die Buchhandlung und schaut, was da so steht, und dann steht so Hallo, und das ist eigentlich so nett, irgendwie, dass das Buch Hallo sagt.
Da muss es aber
also
auch,
es war auch die Frage, ob wir da hinten,
ne,
so Zitate rauftun von irgendwelchen Zeitungen oder Feuilletonisten, aber dann fand ich das irgendwie lieber.
Gibt es eine Kritik, die du besonders magst über dich?
Naja, wir hatten mal so, also der Verlag hat schon so eine Zusammenstellung gemacht von Zitaten, und da war eine eigentlich so eine recht unspektakuläre Studentenzeitung, die jetzt nicht viele lesen. Das fand ich aber irgendwie ganz nett geschrieben, wo sie dir irgendwie geschrieben, so als würde ein zugedröhntes Kind durch eine Horrorfilmkulisse laufen oder sowas. Und da habe ich mich irgendwie sehr verstanden gefühlt. Also das fand ich sehr treffend und irgendwie auch ein nettes Bild. Ja.
Stefanie Sargnagel war heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk und das Ganze inklusive des Laufs durch die Filmkulisse könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deradiowissen.de. Da gibt es dann auch gleich den Podcast und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Tschüss.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.